Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Sendereihe Lebenshilfe. Heute mit dem Thema die Gender-Diskussion. Sind Mann und Frau gleich? Mit dem zweiten Teil. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Als Mann und Frau schuf er sie. Das steht so in der Bibel. Und man darf davon ausgehen, dass es einen Sinn hat, dass Gott Mann und Frau so geschaffen hat, nämlich nicht gleich, sondern verschieden. Heutzutage ist ein regelrechter Wettkampf entbrannt. Wer ist besser, Mann oder Frau? Wie wollen wir leben? Und so weiter. Aber müssten wir uns nicht die Frage stellen, können Mann und Frau nicht trotz ihrer Unterschiedlichkeit oder vielleicht gerade deswegen gleichwertig ihr Leben sinnvoll gestalten? Darüber wird heute Ursula Königsgräfin referieren. Sie ist seit Jahren in der Seelsorge tätig und hat 20 Jahre im Ökumenischen Geistlichen Zentrum in Krahheim gelebt und hält seit 10 Jahren Vorträge und Impulse bei Radio Horeb. Ja, ganz herzlich willkommen, Ursula Königsgräfin.
Ja, grüß Gott, Frau Karev.
Bevor wir den zweiten Teil richtig beginnen, wollen wir für die Hörerinnen und Hörer ja noch einmal zusammenfassen, was Sie in der letzten Sendung zu diesem Thema erarbeitet haben. Was war denn das Fazit der letzten Sendung, Frau Königsgräfin? Sie können ja dann noch einmal mit der Zusammenfassung des letzten Vortrages beginnen. Bitte schön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung zu den Fragen, ob Mann und Frau gleich sind, hatten wir entwickelt, dass sie unterschiedlich sind in vielen biologischen, emotionalen Auffassungen von Lebensaufgaben und Zielen. Gleichwertig aber sind sie in ihrer Verschiedenartigkeit und können sich wunderbar ergänzen. Ich hatte 4 Szenen angeführt, die ich aus dem Buch von Ellen und Barbara Pease übernommen habe. Es hat den Titel »Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken« und Stein Verlag. Ich führe sie noch einmal an, weil sie sehr typisch sind und Sie werden sich sicher auch in ihnen wiederfinden können und dabei lächeln oder Sie sagen, ach ja, das kenne ich auch von uns. Die 4 Szenen. Eva, hallo Liebling, schön, dass du wieder zu Hause bist. Wie war denn dein Tag? Michael, gut. Eva, Max hat mir erzählt, dass du heute diesen wichtigen Vertrag mit der Firma G abschließen würdest. Wie ist es denn gelaufen? Michael, gut. Eva, das freut mich. Es ist sicher für dich anstrengend gewesen. Michael, ja. Eva, bist du zufrieden? Michael, ja. Michael fühlt sich wie in einem Verhör und wird ärgerlich. Er will nur erst mal seine Ruhe haben. Und sie wollte doch nur teilnehmen. Die 2. Szene. Von Michael und Eva, ihre Schwester und die Tochter im Gespräch. Michael, Moment mal. Wer sagte das zu wem im Büro? Eva, ich rede nicht vom Büro. Ich rede von meinem Schwager. Michael, von deinem Schwager? Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass du das Thema gewechselt hast. Eva, nun, dann musst du eben besser aufpassen. Du bist der Einzige, der mich nicht verstanden hat. Ihre Schwester, ja, ich habe kapiert, wovon sie geredet hat. Tochter, und ich habe es auch kapiert, Papa. Du bist so schwer vom Begriff. Du kommst einfach nie mit. Michael, ach, ihr Frauen, ich geb's auf. Frauen hören anders als Männer. Die 3. Szene. Die verschwundene Butter. Michael, wo ist die Butter? Eva, im Kühlschrank. Michael, da schaue ich ja gerade, aber ich kann keine Butter sehen. Eva, sie ist aber da. Ich habe sie erst vor 10 Minuten in den Kühlschrank gestellt. Michael, nein, du musst sie irgendwo anders hingetan haben. In diesem Kühlschrank ist sie nicht. Eva kommt und findet mit einem Griff die vorne liegende Butter. Männer und Frauen haben verschiedene Sichtweisen. Die 4. Szene. Eva und Michael auf der Fahrt zu Freunden. Eva, müssten wir nicht schon längst da sein, wenn wir richtig wären? Michael, es kann nicht falsch sein, die sollten doch nach der 3. Kreuzung rechts fahren. Eva, die 3. Ampel, nicht die Kreuzung. Michael, ich fahre jetzt hier weiter und dann in einem Bogen wieder zur Hauptstraße. Eva. Ich werde mal fragen. Halt mal, da ist ein Mann an dem Haus. Michael, wir sind hier schon richtig. Ich bin sicher. Wozu fragen? Nachfragen würde das Eingeständnis von Unsicherheit des Mannes sein und die will er nicht zeigen. Also, diese kleinen Szenen haben wir jetzt gehört und wir waren dann im ersten Vortrag noch einmal eingehend auf die biologischen Unterschiede eingegangen, die ich aber jetzt nur noch einmal kurz wiederholen will, wenn Sie den ersten Vortrag vielleicht nicht gehört haben. Frauen und Männer haben unterschiedliche sinnliche Wahrnehmungen. Die Frauen haben ein größeres Sehvermögen in alle Richtungen bis zu 180 Grad. Männer haben einen mehr gerichteten Weitblick. Frauen sehen durch die erhöhte Anzahl ihrer zapfenförmigen Zellen in der Netzhaut mehr Farben und unterscheiden dadurch viele Farbtönungen, die dem Mann nicht so wahrnehmbar sind und sie sind ihm auch nicht wichtig. Frauen nehmen feine Stimmungsschwankungen und Änderungen im Verhalten anderer wahr, die der Mann vielleicht gar nicht merkt. Man bezeichnet dies oft als Intuition, wobei Frauen ständig Informationen aus ihrer Umgebung empfangen und analysieren. Frauen hören besser als Männer hohe Töne. Sie kann sich mit einer Person unterhalten und dabei doch einem anderen Menschen zuhören. Der Geruchssinn ist bei der Frau ausgeprägter. Gerüche werden sehr lebhaft aufgenommen und auch Wert auf Gerüche gelegt, denken wir an Parfum. Mädchen reagieren stärker auf Berührungen als Jungen. Ihre Haut ist dünner, aber von Fettgewebe geschützt vor Wärme und Kälte. Die beiden Gehirnhälften sind bei beiden Geschlechtern unterschiedlich. Die rechte, die sogenannte kreative Seite, steuert die linke Körperhälfte. Und die linke Hirnhälfte ist zuständig für Sprache und Wortschatz und die rechte steuert die visuellen Eindrücke. Die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften, das sogenannte Corpus callosum, ist bei den Frauen um 20-30% dicker als beim Mann. Das heißt, sie können also gleichzeitig arbeiten und geschaltet werden. Und dazu kommt noch, dass bei Männern und Frauen bei gleicher Aufgabenstellung unterschiedliche Bereiche des Gehirns in Funktion treten. Das männliche Gehirn ist darauf ausgerichtet, sich mehr auf eine einzige Aufgabe zu konzentrieren, eben eins nach dem anderen. Und Frauen sind oft sprachgewandter als Männer. Aber alle Vergleiche gelten nur für die sogenannte normale Frau oder Mann, also so etwas im Durchschnitt, nicht für alle Ausnahmen. Es wurde aufgrund der Forschung beschlossen, Männer wollen Ziele erreichen können, Status und Macht, die Konkurrenz schlagen und dieses Verhalten wird beim Mann sehr stark durch das Hormon Testosteron bestimmt. Auch die Frauen werden durch ihre verschiedenen Hormone sehr in ihrem Lebensrhythmus geleitet. Sie konzentrieren sich besonders auf Kommunikation, Zusammenarbeit, Harmonie, Liebe, das Miteinander und die Beziehungen der Menschen zueinander. Soweit also aus der vorigen Sendung noch einmal wiederholt. Dann erhielt ich ein Buch mit dem Titel »Wir müssen unser Land für die Frauen verändern«. Maria von Welser im Gespräch mit Ursula von der Leyen. Es ist im Goldmann Verlag erschienen. Zu Wort kommen auch darin verschiedene Frauen, unter anderem auch Frau Rita Süßmuth und Renate Schmidt, sicher alles kompetente Frauen. Der Titel interessierte mich sehr und ich fragte mich auch, was soll in Deutschland verändert werden, um den Frauen zu helfen? Wo drückt der Schuh? Frau von Welser fragt in diesem Buch nach der Kindheit von Frau von der Leyen Und so beginnt das Interview. Meine Kindheit war wie eine Insel, kommt die Antwort von Frau von der Leyen. Sie erzählt von ihrer Mutter mit 7 Kindern, die in einer glücklichen Ehe aufwachsen konnten. Die Mutter ordnete den häuslichen Bereich und weil sie selber eine gute Ausbildung hatte, war ihr dies auch sehr wichtig für ihre Kinder. 5 Jungen und eine Schwester, die leider sehr früh verstarb, waren ein ganz wichtiger Reichtum ihres Lebens, so Frau von der Leyen. Ihre eigene Ehe war zuerst bestimmt von ihrer medizinischen Ausbildung. Denn der Beruf mit eigenen 7 Kindern. Gab es Probleme, wurde sie gefragt. Vorwürfe waren zu hören. Es ist eben gesellschaftlich anerkannter, zu Hause zu bleiben und sich selbst um das Kind zu kümmern, als mit Kindermädchen, Krippe oder Großmutter den Nachwuchs zu versorgen. Oder man ist eben die Rabenmutter, das Kind anderen zu überlassen. Ich denke, dass beide Argumente es den Müttern schwer machen, ohne Schuldgefühle das Richtige zu entscheiden. Oder bleibt es immer ein Problem? Es scheint so zu sein. Frau von Welser befragt in diesem Buch 7 Frauen über ihre Situation zum Thema Kinder und Beruf. Bei allen befragten Frauen zeigen sich große Probleme. Die Männer spielen nur selten bei der Bewältigung mit, Ja zu sagen zu den Kindern und dem Beruf mit eventuell geteilten Aufgaben zu Hause. Anfangs vielleicht, aber dann wird der eigene Beruf zum Fulltime-Job. Nach Frau Welser haben viele Frauen heute tief sitzende Ängste, Zukunftsängste, keinen Job mehr zu finden, wenn sie für das Kind oder die Kinder zu Hause bleiben, womöglich geschieden zu werden und dann vielleicht alleinerziehend zu sein und damit in die Armut abzusinken. Die Unternehmen haben oft nicht viel Verständnis für die Bedürfnisse von jungen Familien, bieten selten betriebseigene Kindergärten an mit entsprechender Arbeitszeit. Und wie sieht es mit der Alterssicherung aus? Das sind echte Argumente, die man auch immer wieder hört, und daher oft der Wunsch nach den Kitas, um beides zu vereinigen. Aber 10 Kinder, vielleicht auch mehr, allen zu geben, was sie brauchen, ist auch für die Erzieherin eine fast unlösbare Aufgabe. Selbst wenn sie selbst noch jung und frisch sind, als für das eigene Kind die persönliche Insel der Geborgenheit zu sein. Frau von der Leyen fragt, ob der Kinderwunsch vielleicht oft verdrängt wird. Und Unabhängigkeit, die Sicherheit des Berufes und Reisen oft sehr wichtiger sind als die Kinder. Sehr lebhaft berichtet Frau von Welser vom Schicksal einer jungen Frau, nennen wir sie Cornelia. Von ihrem Freund bekommt sie aber ein Kind. Aber nach einiger Zeit wird der Freund eifersüchtig auf das Kleine. Ihn stört die Unruhe in der Nacht. Er zieht plötzlich aus. Zitat, Cornelia ist irgendwie froh, jetzt nicht mehr hin und her gerissen zu sein und sich fürs Kind entscheiden zu können. Aber trotz guter Lösungen und Tageseinteilung ist sie ständig erschöpft und geplagt vom schlechten Gewissen und auch materiell ist es sehr schwierig. Das führt zu einer Überschrift in dem Buch von Frau Welser, die Armut in Deutschland ist weiblich und hat Kinder. Und weiter, die Armut der Eltern vererbt sich auch auf die Kinder. Die Rechtsprechung der finanziellen Lage von Frauen ist in Deutschland sehr schlecht. Alle diese Untersuchungen und Feststellungen führen dazu, wie Frau von der Leyen sagt, im Grunde musst du wählen. Entweder du gibst den Beruf auf und hast ein Kind oder du bleibst im Beruf, dann hast du es schwer mit Kindern. Eine schwierige Entscheidung. Frau von Weber spricht auch ein weiteres Problem von Frauen an. Viele leiden, weil sie sich zu dick oder zu dünn fühlen und sich die Models als Vorbild nehmen. Bulimie und Magersucht sind Zeichen dafür. Und dazu kommt noch Stress und Überforderung. Es kommt zu depressiven Erkrankungen. Medikamente müssen helfen. Schmerzliche Trennungen geschehen, Scheidungen und damit neue Fragen um die Besuchszeit der Kinder mit dem Vater. Fragliche Lösungen um die finanzielle Situation. Leid und Hin- und Herzerren um die Seelen der Kinder. Die Frauen sollen so schnell wie möglich wieder arbeiten, damit der Mann eine neue Ehe eingehen kann. Und so kommt es dazu, dass ältere Männer sich junge Frauen nehmen und vielleicht noch einmal Kinder bekommen. Leid, Verletzungen in den Seelen sind die Folgen. Nach Frau Welser stehen Frauen im Berufsleben fast immer in der zweiten Reihe. Auf vorgeschobenen Posten sind es vielleicht 5-10%. In der Politik schaffen die Grünen eine Quote für Frauen. Gleichheit und entsprechende Bezahlung verglichen mit den Männern sind noch weit entfernt. Die Altersvorsorge ein Sorgenkind. Andere Länder wie Schweden, England, Frankreich, Island haben bessere Lösungen für alle diese Fragen. Vielleicht könnten wir daraus lernen. In Europa bekommt Deutschland die wenigsten Kinder der Welt. Was ist los mit uns? Die letzte Forderung des Buches ist, wir brauchen einen neuen Feminismus. Ich denke, dass das Buch »Wir müssen unser Land für die Frauen verändern« eine zutreffende Analyse der jetzigen Situation der Frauen in Deutschland wiedergibt. Aber ich frage, was muss verändert werden, um es besser werden zu lassen? Ich denke, das Wichtigste ist, den Egoismus zu überwinden durch die Liebe. Und der Egoismus ist in der heutigen Zeit stark angewachsen, wird überall beklagt. Keiner hat mehr Zeit für den anderen. Und Kinder zu haben, benötigt Zeit und Zuwendung, ganz große Liebe. Woher will ich sie bekommen? Auch die Liebe von Mann und Frau soll das Abenteuer des Lebens bestimmen. Sie gilt es zu erhalten und zu pflegen. Die Gefahr aber ist, wenn die Probleme zu schwerend werden, die ganze Kraft aufzehren, dann hat die Liebe keinen Raum mehr. Man muss sie neu erbitten. Sonst reparieren wir nur an den Symptomen herum und werden nicht glücklicher dadurch. Wir machen uns Gedanken zu dem Mann sind Mann und Frau gleich. Genug Kitas zu schaffen, ist nur die Behandlung von Symptomen, um Kinder und Beruf zu bewältigen und dort nicht zufriedener zu machen. Wir beklagen heute die Alterung unserer Gesellschaft und die geringe Zahl unserer Geburten. Wie ich gesagt habe, in Deutschland anscheinend die geringste von Europa. Ängste vor Heirat und Gefahr der Scheidung ist in den Herzen unserer jungen Menschen. Gott schuf die Menschen mit dem Auftrag, wachset und mehret euch. Das scheint schwierig zu sein, wie wir den Nachforschungen von Frau Welser entnehmen können. Was läuft falsch in der Politik und im Umgang miteinander, dass alles nicht mehr stimmig zu sein scheint? Das alte Wort für Frauenaufgaben, die sogenannten 3 Ks, Kirche, Küche und Kinder, wurden belächelt, lächerlich gemacht, als unmöglich und veraltet abgeschafft. Aber seien wir doch mal realistisch. Einer guten Küche sind weder die Männer noch die Kinder abgeneigt. Kochserien im Fernsehen erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie laufen auf allen Sendern. Man beklagt heute die falsche Fast-Food-Kost, ungesund, dickmachend. Mit den Folgen zu dicker Kinder, die sich nicht mehr bewegen können, in der Schule dann abgelehnt werden mit der Hartherzigkeit kindlichen Empfindens. Und wir selber müssen auch immer wieder abspecken für den Sommer im Badeanzug. Diäten kosten allerhand. Viele Frauen können nicht mehr gesund kochen, was auch dem Mann gut tun würde. Früher sagte man, ging ja doch mal die Liebe durch den Magen. Für Kirche könnten wir auch Kultur sagen. Verbunden mit den Werten, die man heute wieder sucht, die wir vermitteln müssen, vor allem als Frauen. Und welche Werte sind es denn? Wichtig für die Beziehungen in unserer Welt. Vertrauen, Treue, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Liebe, Freundschaft, Kameradschaft, Offenheit. All dieses müsste in der Familie eingeübt werden und das geschieht durch Vorbilder. Denn darin liegt ja Geborgenheit, Annahme, wie man ist, Ruhe zum Wachsen und sich voranwagen zur Zufriedenheit und zu Frieden. Und dazu gehört aber auch die Ausbildung, Bildung und nicht nur für die Kinder, sondern für die Frauen und Mütter, um Bildung, auch Bildung des Herzens weitergeben zu können. Bildung bedeutet Anregung des Geistes, wie wir schon sahen, dass dies auch unsere Gehirnfunktionen erweitert. Vor allem aber schützt es auch vor der Langeweile, die den Tod der Liebe bringt. Sie ermöglicht, die Welt verstehen zu lernen, Schlüsse zu ziehen, selbst kreativ zu werden und Aufgaben zu übernehmen. Der Mann wird heute oft vollständig resorbiert von den Aufgaben seines Berufes, sodass die Bildung stärker in der Hand der Frauen bleibt. Vorgelebt werden sollten sie aber von beiden, auch wenn der Mann mehr von der Technik, den sachlichen Ebenen berührt wird und die Frau an Kommunikation mit den Menschen ihr Interesse stärker hat. Woher kommt nun die Sorge um Verlassenwerden und Scheidung? Vielleicht, weil man es bei den Eltern oder in der nahen Umgebung erlebt hat? Wo ist die Liebe geblieben, mit der doch erst alles angefangen hat? War es überhaupt Liebe? Oder war es vielleicht nur die Verliebtheit, das Begehren, das niemals Beständigkeit hat und so leicht vergeht? Denken wir an die Fernsehgeschichten. Da gibt es auf einmal nach der Liebe harte Auseinandersetzung bis zu Ohrfeigen der Frau ihm gegenüber. Und da ist die Liebe, so sie überhaupt da war, weg. Frau Mewes schreibt, dass die größere Beredsamkeit der Frau zu Eheschwierigkeiten führen kann. Männer fühlen sich häufig durch den Redeschwall ihrer Frauen bedrängt und gestört. Denn sie haben oft ein geringeres Mitteilungsbedürfnis, denken wir an die Szene 1. Mann und Frau müssen die Verschiedenartigkeit von ihnen untereinander verstehen lernen, um damit besser umgehen zu können. Sucht man vielleicht wirklich immer wieder die Phase der erneuten Verliebtheit? Dann bleibt man in einer gewissen Unreife stecken, wie das Beispiel des Playboys zeigt. Immer wieder eine neue Beziehung und die alte gilt dann nicht mehr. Heute beginnt die Beziehung oft mit dem Zusammenziehen. Eine Zeit des Prüfens, ob es klappt, ob man eine gemeinsame Zukunft planen kann. Man ist noch nicht bereit zu einem Kind. Vielleicht sind beide noch in der Ausbildung oder in der Jobsuche. Na, vielleicht später. Und dann gewöhnt man sich an zwei Einkommen mit allen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Kinder noch nicht. Sicherheit ist bei beiden noch nicht, aber vielleicht beginnt die Identifikationsphase, die zur Ehe führen kann. Die gegenseitige Ergänzung ist sicher beglückend. Oft aber treten neue Forderungen auf durch den Aufbau des Berufes bei der Berufstätigkeit. Und unmerklich tritt sie ins dritte Lebensjahrzehnt. Die biologische Zeituhr wird bewusst. Sollen wir uns noch Kinder leisten? Dann wird es Zeit. Man lernt aber auch die Schwächen des anderen kennen, die man vorher nicht sah oder die verborgen geblieben waren. Wichtig ist, dass jetzt nicht Langeweile eintritt, dass man Hobbys und Interessen hat, dass man bei Enttäuschungen die Bereitschaft zum Verzeihen, zur Geduld hat und vor allem zu verständiger Liebe. Es ist die Phase der kritischen Zweiheit. Vielleicht entschließt man sich zu dem Kind. Das Leben verändert sich grundlegend. Durch das Kind oder die Kinder sind neue Freuden da. Aber die Erziehung ist auch anstrengend. Trägt der Mann sie mit? Unterstützt er die Mutter? In dieser Zeit sind die Frauen besonders anfällig. So viel Neues ist zu bewältigen. Und hat man auch die Unterstützung von Seiten der Eltern? Wenn man sie mit den Aufgaben allein lässt, fühlt die Frau sich missachtet, wenn der Mann nicht auch vieles übernimmt, geteilte Aufgaben. Vielleicht sehen sie sich nach der Berufstätigkeit mit allen Eindrücken zurück, wo es munterer zuging, wo mehr Menschen da waren, wo sie nicht isoliert war. Auf jeden Fall sollte sie auch jetzt als junge Mutter Kontakte pflegen. Vielleicht in einer Mutter-Kind-Gruppe oder sich treffen mit Freundinnen in ähnlicher Situation. Auch die anderen Interessen und Hobbys sollten noch auf die Dauer wieder möglich sein. Theater, Musik, Sport, Vorträge, wenn man vielleicht einen Babysitter findet. Wichtig ist eine zufriedene Mutter zu sein, sonst geht es niemandem gut. Und die Liebe muss gepflegt werden. Immer soll der Mann der Wichtigste sein, dann auch die Kinder. Wir denken an die Eifersucht ihres Mannes auf das Kind bei Frau Cornelia. Es sind alles neue Wege zum Verstehen, zur Rücksicht und es kostet Mühe zur gemeinsamen Aufgabe. Zu all diesen Phasen aber verhilft ein geistliches Leben mit Gott, der wahren Quelle der Liebe. Im Gebet gibt er neuen Schwung, auch in der Ermüdung. Er hilft zur Vergebung, zur Geduld miteinander. Er kann innere Heilung schenken von Verwundungen, wo beide sich vielleicht verletzt haben. Er hilft, den Egoismus zu überwinden, ermöglicht Verzichte, Freude zur Hingabe und Hilfe für das eigene Tun. Man erkennt die eigenen Schwächen, ist bereit zur Veränderung und erwartet die Veränderung nicht nur beim anderen, sondern sieht auch die eigene Situation und vielleicht Schuld. Die Frau mit ihren Gaben und Einfühlungsvermögen kann die Hilfen der Psychologie oder Seelsorge verstehen lernen, um dem Mann auf seinem Weg zu helfen. Sie ist ja auch die Erzieherin als Mutter ihrer Söhne zu guten Ehemännern. Sicher brauchen wir Kitas für die alleinerziehende Mutter. Aber wir wollen lieber wünschen, dass die Beziehungen, die Ehe gut bleibt und ein Ort der Geborgenheit für die Kinder und ihr Aufwachsen wird. In dieser Richtung müsste Deutschland sich verändern und alles für die Familie tun, um sie zu unterstützen.
Radio Horeb hier mit der Sendereihe Lebenshilfe. Sind Mann und Frau gleich? Das war die Frage des Vortrages von Frau Dr. Ursula Königsgräfen. Ja, Frau Dr. Ursula Königsgräfen, Sie haben gerade gesagt, Deutschland müsste sich dahingehend verändern, dass die Familie wieder der Hort der Geborgenheit wird und dass die Familie wieder ein Ort wird, wo auch die Kinder in Geborgenheit heranwachsen können. Nun ist es ja aber so, dass alle Gesetze, die derzeit erlassen werden und alle Bestrebungen genau in die andere Richtung gehen. Was sagen Sie denn dazu?
Das ist mit ein Anlass zu diesen Vorträgen und diesen Gedanken, dass wir an einer anderen Stelle ansetzen müssen als die Politik. Die Politik kann und sollte und müsste die Rahmenmöglichkeiten setzen. Aber was wir aus den Rahmenmöglichkeiten machen, das liegt in unserer Hand.
Nun fallen mir einfach zwei Beispiele ein. Einmal natürlich der massive Ausbau der Krippenplätze, den Sie ja auch angesprochen haben, wenn man bedenkt, dass es vor 30 Jahren noch normal war, in der Großstadt zwar in den Kindergarten zu gehen, aber wenn, dann frühestens mit 3 Jahren. Wenn man sieht, dass es heute ganz normal ist, dass man mit 1 Jahr in einen Kindergarten geht, 8 Stunden lang, dann hat sich da ja sehr, sehr viel verändert.
Ja, wir erleben ja, dass wir ganz viele versagende und veränderte Kinder haben. Kinder, die eben labil sind, Kinder, die in der Schule versagen, Kinder, die es einfach schwer haben, wie wir schon gesagt haben, wenn diese Verbindungen, auch das, was, sagen wir mal, im Kind in den Gehirnphasen so notwendig ist, was da in diesen ersten Jahren alles angeregt wird und dadurch auch entfaltet wird, wenn das alles nicht so gepflegt werden kann, wie Frau Ursula von der Leyen eben selber sprach, ihre Kindheit war wie eine Insel mit dieser Mutter und den 7 Kindern, dann hat sie diese ganze Zuwendung selber ja erfahren und weiß um den Wert dieser Möglichkeiten. Und wir müssen eben sehen, dass wir nicht von der Industrie und ihren Anforderungen die Familie bestimmen lassen, auch in dem Sein der Männer, die oft wie ausgepresst werden von der heutigen Situation. Oder aber dann auf der anderen Seite, das ist heute wieder eine neue Situation, dass so viele vielleicht ihre Arbeitsstelle verlieren und dadurch ein mangelndes Selbstwertgefühl haben und dann eben auch schwierig im Charakter werden, weil sie Schwierigkeiten haben, selber damit fertig zu werden. Wir haben also einen ausgesprochenen Sog, der für die Familie und für die Kinder das Leben erschwert.
Umso erstaunlicher, Sie sagten ja gerade, Frau von der Leyen hätte als Kind diese Geborgenheit erfahren, umso erstaunlicher natürlich Ihre Politik genau in die entgegengesetzte Richtung, eben massiver Krippenausbau und auch das Unterhaltsgesetz für Frauen, die geschieden sind, hat sich ja massiv zum Nachteil der Frauen jetzt ausgewirkt, nämlich wenn Männer neu heiraten, sind sie der alten Ehefrau gegenüber ja nicht mehr unterhaltsverpflichtet. Ja. Ist es nicht klar, dass Frauen nicht mehr bereit dazu sind, ihren Beruf oder ihre Karriere zu unterbrechen, wenn sie wissen, sie sind nach 10 Jahren vielleicht ganz alleine und dann abhängig vom Staat?
Ja, das ist die Situation. Also ich habe ja auch versucht, möglichst gerecht die Situation darzustellen, weder in der einen Richtung zu übertreiben, in der positiven oder auch der negativen Richtung. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir als Christen dagegen steuern müssen, soweit wie das überhaupt noch möglich ist. Denn die Politik wird ja nun irgendwo an einer anderen Stelle gemacht, als wir oft als Christen sitzen. Und aber wir müssen da versuchen, gegenzusteuern und müssen versuchen, und das wird ja auch schon vieles möglich gemacht, zum Beispiel, dass es wirklich notwendig sein können, dass Frauen wieder Kochkurse mitmachen, um überhaupt kochen zu lernen, was das Leben im Grunde auch verbilligen kann, wenn man das alles selber macht, als wenn man auf alles fertig Präparate braut und so weiter. Wenn Frauen wieder lernen, und auch diese Kurse werden heute gemacht, wie man mit Kindern umgeht und so weiter. Und ich denke, an dieser Stelle muss in verschiedenster Form und Weise muss begonnen werden, den Frauen zu helfen und eine neue Einstellung zu machen. Und ich denke, dass auch Frauen oft sehr anspruchsvoll sind an den Mann und meinen, der Mann müsste alles genauso dazu tun wie die Frau. Und das halte ich sagen wir mal, zumindest übertrieben. Ich weiß, dass unsere jungen Männer heute oft bereiter sind, auch was mal mitzutragen von den Notwendigkeiten der Familie. Aber im Grunde diese Aufgabe auch der Frau, die Familie zu pflegen, auch die weitere Familie, an die Geburtstage der anderen zu denken, die Verhältnisse, die Verbindung zu den Eltern, zu den Großeltern, zu Verwandten, zu Freunden zu pflegen, das ist meistenteils nicht die Aufgabe des Mannes, sondern die Aufgabe der Frau. Sodass also eigentlich ein Beziehungssystem von der Frau geschaffen werden muss. Wenn sie aber überfordert ist durch alle Aufgaben, dann fehlt es an der ganzen Situation. Dann bekommen wir Kinder, die aggressiv sind, die sich nicht geliebt fühlen, die sich vielleicht sogar abgelehnt fühlen. Und dann kann man mit Kindern, auch mit den eigenen, sich nur immer drüber ärgern. Und dann entsteht einfach ein schlechtes Gefühl zwischen Mutter und Kindern. Und ich denke, das wissen ja unsere Lehrer in der Schule, dass die sagen, die Erziehungsaufgabe wird oft einfach auf die Schule verlagert, die kann das aber gar nicht schaffen. Und auch in der Kita kann die Zuwendung für mehrere Kinder, ich habe jetzt gehört, für ein Projekt, wo eine Erzieherin wenigstens nur 4 Kinder bekommt, das heißt aber vom 0 Kinder, also von 1, sagen wir mal, oder unter 1 bis 6 Jahre. Eben, auch das ist schon eine Aufgabe, die nicht einfach ist, aber die besser ist als eine Kita-Gruppe mit 10 Kindern. Wie will da die beste und liebste Erzieherin sich all den Kindern zuwenden, die es so nötig brauchen?
Also da, Frau Königsgriffen, schlackern mir die Ohren. 1 zu 10, das ist ja ein Betreuungsschlüssel, den findet man ja eigentlich fast gar nicht. Von 1 zu 4 mal ganz zu schweigen. Also ich kenne Kitas, da sind 20 Kinder von 0 bis 6 in einer Gruppe. Da gibt es zwar mehrere Erzieherinnen, aber die sind nicht immer Vollzeit da, sondern die wechseln sich ab.
Ja.
Oder Horte, in denen Erst- bis Viertklässler betreut werden, wo der Betreuerschlüssel mehr als 1 zu 40 beträgt.
Ja.
1 zu 40. Das heißt, da ist nicht mal gewährleistet, ob überhaupt die Gesundheit der Kinder gewährleistet ist oder ob nicht eins.
Ob man das überhaupt wahrnimmt, wenn ein Kind was hat.
Es gibt aber, ja, das passiert teilweise tatsächlich nicht. Und es gibt dort kein Gesetz, was sagt, so und so viele Kinder auf so und so viel Erzieher, das ist gesetzliche Mindestpflicht. Sowas gibt es in einem Land, in dem aber Stecke genormt sind, gibt es sowas nicht. Und macht uns das nicht auch als Christen wütend, Frau Dr. Königsgräfin?
Das ist auch, das hat mich auch, also zu dieser Thematik einfach nochmal drüber nachzudenken. Dieses Buch, was übrigens an sich, wie gesagt, in der Analyse vollkommen richtig ist, hat das nochmal, es war mir so interessant, dass es ein Enkel mir zu Weihnachten geschenkt hat. Wir müssen über diese Verhältnisse nachdenken und müssen, wenn es nicht bald zu spät sein wird und wir eine solche Fülle von Kindern bekommen, die mit ihrem Leben nicht glücklich sind, die nicht eine Insel hatten, in der sie als Kinder aufgewachsen sind, sondern die dann so böse Gedanken haben, wie ich mache meine Schule, dass sie in Flammen aufgeht, oder eben ich erschieße alle, die mich so geärgert haben. Das sind alles doch ganze Fehlleistungen, aber wir können fast immer sagen, es ist da Ablehnung, es ist mangelnde Beziehung gewesen, es ist mangelnde Liebe gewesen, es ist einfach ein Versagen. Und auf dieses Versagen möchte ich durch meine Gedanken auch hinweisen, dass wir, und dann wird immer gesagt, man kann nicht mehr den Beruf, wenn ich also zu Hause bleibe, und man würde einfach das wirklich auch machen, in dieser Verantwortung der Mutter für die Kinder, dann finde ich nicht mehr in meinem Beruf. Das ist für meine Begriffe ein eine Festlegung, die ganz falsch ist. Denn mit der Erziehung der Kinder, mit dem Aufwachsen, erleben wir so viele Qualitäten und wir sind auch in der Lage, wieder neu zu lernen. Ich denke, ich selber habe mit 40 angefangen, dann aus meinem wissenschaftlichen Beruf bin ich ausgestiegen und habe dann mein Examen für die Schule nachgemacht. Dann habe ich als 50-Jährige diese Arbeit in dem Lebenswerk, das war ja Erwachsenenarbeit und Seelsorge, umzusteigen. Und dann habe ich mit 70 noch diese Radioarbeit angefangen. Und Gott gibt uns immer wieder neue Impulse und je mehr wir uns für andere einsetzen, umso mehr wird auch unser Inneres bereichert und wenn wir da auf Gott vertrauen, dann können wir das auch wagen. Es ist also, und bei der Zuversicht, dass wir bald keine Fachkräfte mehr genug haben, dass wir nicht mehr genug ausgebildete Menschen haben, ist die Frage, dass man wieder zurückfindet in einen Betrieb, wenn die Kinder, sagen wir mal, wenn es mehrere sind und die Jüngste ist, war bei mir zum Beispiel 10, dann kann man wieder neu anfangen. Dann ist es noch nicht zu Ende. Das sind alles so Ängste, die man mit Gott überwinden kann.
Ja, danke für diese mutmachenden Worte, liebe Frau Königsgräfin. Zum Abschluss möchte ich noch die Frage stellen, wie können denn Christen, christliche Frauen und christliche Männer, aber natürlich auch insbesondere die Frauen, ihre Wünsche nach Familienleben, aber eben auch nach Berufstätigkeit, nach geistiger und geistlicher Entwicklung, auch nach Anerkennung in der Gesellschaft, wie können wir das vielleicht in einem geistlichen Rahmen auch unterstützen?
Ja, ich denke, die Unterstützung für die Familie, für Mann und Frau und für natürlich auch, dass Kinder aufgenommen werden können, das muss im Grunde von allen Seiten gestützt werden. Wir haben heute ja die selbstverständliche Aufgabe, dass die Männer Berufe lernen. Das war so wie immer. Und dass diese Berufe auch das Geld erbringen können, für eine Familie zu sorgen, das ist eigentlich eine allgemeine Voraussetzung, auch wenn das heute nicht mehr so selbstverständlich ist. Dass die jungen Frauen heute selber gute Ausbildungen erhalten können, das ist eigentlich eine neuere Entwicklung, die man kann sagen, in diesem halben Jahrhundert eigentlich erst möglich geworden sind, was wir hinter uns gebracht haben. Noch meine Mutter, die es gerne gemacht hätte, konnte nicht studieren. Damals war allenfalls ein Übergang auf eine junge Schule und aber auch das Studium war noch ganz, ganz schwer. Und ich als die nächste Generation hatte schon die Möglichkeit, nach dem Krieg mein Studium von Biologie und Landwirtschaft zu beginnen und zu machen. Das ist die Situation, die wir heute haben. Aber die soziale Situation ist erschwert durch, kann man Beruf als Frau jetzt mit Kindern noch in einer gültigen Art und Weise verbringen, wo liegen die Probleme? Und diese Probleme, die haben wir ja uns mal näher angeschaut.
Ja, Frau Königsgräfin, können Sie vielleicht auch noch etwas zu der großen Gruppe der mittlerweile, ja großen Gruppe alleinerziehender Mütter und Väter was sagen? Denn die wollen wir ja nicht außen vor lassen. Sie stellen ja einen großen Teil in den Großstädten, teilweise einen sehr großen Anteil an der Bevölkerung dar. Da stellt es sich ja noch einmal ein bisschen schwieriger dar, denn eine Person ist tatsächlich für alles verantwortlich, von A bis Z.
Ja, das war, das wissen wir ja auch, dass das eine ganz schwierige Aufgabe ist und leider immer mehr zutrifft. Und mein großes Bemühen ist eigentlich vor allem auch dahin gerichtet, nämlich dass wir fragen, warum treten so viele Scheidungen auf und damit auch die alleinerziehenden Mütter. warum ist das? Und ich habe eben gedacht, gut, dieser Wunsch, mit der auch das Buch von Frau Weiser schließt, im Grunde, wir brauchen mehr Kitas, das ist richtig, dass man die Kinder unterbringen kann, wenn man beruflich tätig sein muss. Aber das ist nicht alles, sondern wir müssen eigentlich fragen, warum gehen heute so viele Scheidungen und Ehen, die zur Zertrennung führen, zu entweder getrennt leben oder da müssen wir fragen. Und ich denke, dass da viele Fragen sind, die Männerwelt bedenken muss und auf der anderen Seite wir als Frauen aber auch bedenken müssen. Es scheinen ja da auch viele Dinge zusammenzukommen.
Hat es auch etwas mit dieser Mentalität zu tun, die sich bei Produkten eingeschlichen hat? Wenn etwas nicht mehr funktioniert, dann werfe ich weg und kaufe es neu. Anstatt wie früher noch mit den letzten Schrauben, die man im Haushalt gefunden hat, die Waschmaschine nochmal funktionstüchtig zu machen, sozusagen.
Das spielt sicher alles heute sehr stark mit. Vielleicht ist es sogar im Moment durch die Krise ein Punkt, wo wir mal drüber nachdenken müssen, ob das alles so richtig ist. Ob wir nicht mehr Ausdauer, mehr bitten an Gott, dass er uns hilft in den Schwachstellen unseres Charakters und in den Schwachstellen unseres Lebens als Menschen, auch in unter heutigen, oft schwierigen Verhältnissen, uns zu helfen, durchzuhalten, uns zu helfen, die Liebe wirksam werden zu lassen, uns zu helfen, dass die Frauen, habe ich so das Gefühl, oft zu viele Forderungen an die Männer stellen wollen, zu die der Mann oft nicht so sehr gerne hergibt. Und da müssen wir fragen, wie gehen wir damit um? Finden wir da Wege zueinander oder führen all diese, eine große Summe von Schwierigkeiten, die da auftreten können, auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau, finden wir da den richtigen Weg? Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, Gott mit im Spiel zu haben in der Beziehung, die letzten Endes ja auch zu den Kindern geführt hat oder zu dem einen Kind. Das heißt also, dass wir neu werden müssen, dass wir mehr Liebe empfangen und Liebe dadurch auch geben können.
Frau Königsgräfin, wir kommen jetzt zum Ende der Sendung. Ich möchte Sie aber gerne noch um ein Schlusswort bitten. Was möchten Sie den Hörerinnen und Hörern und uns denn gerne auf den Weg geben?
Ja, ich würde sagen, wir müssen alles tun, um zu fragen, wie lebe ich richtig? Wie kann eigentlich diese Hinneigung zu dem, was wir brauchen und wonach wir uns alle eigentlich sehnen, zum Beispiel auch nochmal zurück, welche Werte sind uns wichtig? Und da habe ich doch das Gefühl, ich habe einfach mal so aufgeschrieben, wonach wir uns alle sehnen, zum Beispiel Vertrauen und Treue und Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit, Liebe, Freundschaft, Kameradschaft und Offenheit. Das sind doch da, wo wir alle uns wiederfinden, dass wir da Geborgenheit durchbekommen, dass wir damit leben können. Aber wir müssen es selber versuchen zu leben. Wir müssen es als Mütter versuchen weiterzugeben. Und auch der Mann müsste sich nach diesen Werten ausrichten, so unvollständig das bei uns Menschen auch sein kann.
Vielen Dank für Ihren Vortrag, Ihren sehr lebendigen und interessanten Vortrag und die Anregungen für die Gedanken, die wir uns alle über dieses Thema machen können. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden, liebe Ursula Königsgräfin, und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen.
Und das wünsche ich Ihnen auch, Frau Katja. Ganz herzlichen Dank für die Moderation. Und ich bin ja zu sprechen dann noch bis 11:45.
Dankeschön. In weitere Informationen zur Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, erhalten Sie bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Die Sendung können Sie auch als Podcast downloaden unter der Internetadresse www.horeb.org. Unser CD-Dienst hat die Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich verabschiede mich nun ganz herzlich von Ihnen. Mein Name ist Katja Karif. Bei uns bei Radio Horeb folgt jetzt Musik und 11:15 Uhr unsere Erzählung.